meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten Schmäh hat.
Oh, wieso darf ich hier immer eine dezidierte Frage stellen? Wieso ist denn das hier wieder eine Sölle-Folge? Das haben wir doch letzte Woche schon gehabt. Habe ich mich hier verklickt oder was? Nein, Margot, du hast dich nicht verklickt. Es ist alles gut. In dieser Stunde hätte ich normalerweise jetzt mit einem ganz lieben Gast aufgenommen, dem leider was dazwischen kam. Ich habe ihn letzte Woche auch schon angekündigt, aber das kommt dann erst in 2 Wochen. Sehr cool. Ich dachte mir, jetzt machen wir noch eine Solo-Folge. Ich habe hier immer so viele Stichpunkte in meiner App, wo ich mir Notizen mache. Das haue ich jetzt einfach alles raus. Das ist übrigens mein Lieblingsspruch auf Sächsisch zu einem Kollegen von mir, sage ich oft mal, ich habe mal hier eine dezidierte Frage. Und oft erlebt man es ja hier in so, keine Ahnung, wenn irgendwie Spiegel TV oder sowas, diese klassischen Dokus auf irgendwelchen Demonstrationen oder sonst was, da erlebt man es oft, dass die Leute eher einfache Gemüter sind, aber ein Wort unterkriegen wollen, was so ein bisschen komplizierter ist. So, und da so ist für mich so dieser Standardsatz, ich hab mal eine dezidierte Frage an Sie, Sie sind doch von der Presse, oder? So, das ist für mich so ein klassisches Ding. Herrlich, ich war gerade, weil ich in den nächsten Monaten eine kleine Party gebe, dachte ich, es wäre geil, wenn nachher auf der Party dann die Leute kein Wein mehr trinken wollen oder beziehungsweise denken, ah ja, jetzt ist hier nach 2 Flaschen trockenem Wein pro Person, dann wollen die Leute auch nochmal was richtig Würziges mit Fluss und mit Schaum und all diesen Geschichten, dann dürstet es den Leuten nach einem Bier. Und dann dachte ich, ah, ich kenne das von so kleinen Festen hier in Bayern, in München speziell, da gibt es denn so kleine Partyfeste, aber nicht hier wie, weiß ich nicht, so 5 Liter Blechdosen. Das war übrigens mal los. Das war mal lustig. Als wenn wir früher mit so einer 5-Liter Bitburger Dose irgendwie mit 15, 16 rausgegangen sind und sagen, ja, wir gehen jetzt wandern und sowas, ne? Dann haben unsere Väter gesagt, was wollt ihr denn mit der Büchse? Das war für die gar kein Fass oder sowas. Das war für die einfach nur eine Büchse. Was wollt ihr denn mit der Büchse hier, mit der kleinen? Pro Person ein 5-Liter-Fässchen. Ey, jetzt kommen aber gerade Erinnerungen hoch. Das ist ja unglaublich. Das waren die Standardbesäufnisse. Als wir 15, 16 waren, so 2 Leute und dann 5-Liter-Fässchen trinken. Ne? Und das ist schon heftig. Also heute, wenn ich 5 halbe trink, bin ich granatenvoll. Ne? Also da kannst du aber mal einen Lallen sehen. Nee, und das war damals also genauso. Ich kann mich daran erinnern. Ne? Wurde dann auch schon mal, ging es dann mit dem Bröckchenhusten los. Ne? Unglaublich. Aber ja, das waren die Büchsen. Und sowas gibt es in Bayern natürlich auch, aber standardmäßig gibt es hier einen 30 Liter oder ich glaube sogar 20 Liter. Eher umgekehrt, 20 Liter oder sogar ein 30 Liter. Fast, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es hat so eine Holzoptik und hat dann unten ein kleines Gewinde drin, wo aber zunächst mal der Zapfhahn reingeschlagen wird und ich glaube am Schluss wird er dann, damit es richtig dicht ist, einmal rumgedreht, genau, und hinten stößt man so eine Plastikkappe dann einfach durch, die fällt dann ins Fass, dann macht man oben auf und dann ist Durchfluss, da werden irgendwie 2-3 Bar drauf sein, sodass man da ohne Gaskartusche und sowas immer ordentlich dann durchzapfen kann. Oh mein Gott, ich kriege Gänsehaut bei dem Gedanken. Wie geht's euch damit, wenn ihr über so frisch gezapftes Bier nachdenkt. Und oh, ich habe da sofort so Szenen wie aus, weiß ich nicht, zum Goldenen Krug oder wie heißt die Kneipe dabei, der kleine Hobbit, wenn das Bier da runterläuft und die Bärte runterläuft. Ich finde es einfach nur rustikal. Und die Vorstellung eines kleinen Fasses, man muss sich das mal vorstellen, die Leute, die denken so auf einer Party, oh, jetzt haben wir ja genug Wein getrunken, oh, ist schon mal ganz trockener Hals und was ist denn jetzt hier mal, ne? Dann sind sie schon kurz davor, so eine liebliche Flasche Wein aufzumachen, dann heißt es immer, nee, Leute, komm, wir stellen hier noch schön ein kleines Fässchen auf die Theke, da geht mir richtig einer bei ab, muss ich ehrlich sagen. Anyway, ich also heute in den Getränkemarkt meines Vertrauens, da bin ich Stammkunde, ich versuche auch immer, nicht überall hinzugehen, ich will auch mit den Leuten, die Beziehung zu den Menschen soll ja auch irgendwie an Tiefe gewinnen. Und deswegen sage ich, gehe ich immer nur zu einem Getränkehändler und versuche da so ein bisschen, ne, mich so anzufreuen mit dem und über die Geschehnisse in der Welt zu sprechen etc. Das natürlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach schöner, es ist einfach mehr Heimat, wenn man da einen Stammgetränkehändler hat. Ne? Und heute bin ich dann, kleinen Moment, leckeren Kaffee. Heute bin ich dann mit dem Wunsch zu ihm gekommen, so ein Fässchen mir mal da zu ordern. Und ich habe dann zwei Kisten Wasser da geholt und lade die ins Auto ein und bleibt dann draußen. Ihr müsst euch vorstellen, Orterer, das ist eine Getränkekette hier in München oder ich weiß nicht, ob überall in Bayern. Ach, die haben ganz viele einzelne Filialen. Und was so speziell ist an den Getränkemärkten, was mir in anderen Bundesländern noch nie so krass vorgekommen ist, sind meist ganz, ganz kleine Läden irgendwie. Aber draußen stehen vor der Tür extrem viele Kisten rum und Gedöns. Also es ist mir so noch nie so aufgefallen wie hier in München jedenfalls. Und so standen da auch schon so ein paar von diesen Fässchen, die ich mir vorher im Internet angeguckt habe, standen vor der Tür. Und das waren diese Augustiner 20 Liter ist das, glaube ich. 20 Liter Fässchen mit in Holzoptik. Ne? Und dann stand ich davor und das war so ein bisschen wie, wenn man beim Mercedes-Händler steht und man schaut sich so den SLS hinten an, den AMG SLS mit Flügeltüren, dieses geile Teil. Ne? Dann kam nämlich der Getränkemann zu mir und meinte, willst ein Fässchen? Ha? Man war sofort in so einem eingeschworenen Bund, hat man sich irgendwie gefühlt. Ich dachte, okay, er weiß, was ich will. Ja, ist ja auch klar, ich stehe ja hier vor dem Fässchen, verdammt nochmal. Aber er war sofort, ich meine, ich habe vorher auch schon mit dem interagiert und sowas, aber mein Gott, da habe ich halt Kisten Bier gekauft und Wasser, vielleicht mal eine Dose Monster, wenn es ein richtig asozialer Tag war. Aber nie hat er so mit mir gesprochen. Ja, wie in dem Moment, als ich vor diesen Fässern stand. Also es muss in dieser Getränkeszene in Bayern, muss das der heilige Gral sein, indem man so den Olymp, den Bier-Olymp, zu dem man aufsteigen kann, wenn man sich für Fässchen interessiert. Und dann fing er an, ja, sag ich, ja, ich suche halt hier für eine Party eins, wo man zack am Abend, ne, vorher eine Woche in die Kühlung und dann stellt man es einfach auf die Theke und zapft dann den ganzen Abend durch. Und geht das? Kann man das damit machen? Habt ihr da auch einen Zapfhahn für, den man dann mitbekommt, den ich mir ausleihen kann? Und dann sagt er, ach, den gibt's dabei. Da ist 50 Euro Pfand auf so ein Fässchen, ne? Aber den Zapfhahn, den kriegst du dabei. Nur ein Hammer. Ein Hammer, da müsste ich jetzt mal gucken, ob wir so einen noch haben. Ne? Und dann ist er verschwunden und er war, also da kamen dann noch andere Leute, die Getränke haben wollten. Und zu denen hat er dann gesagt, ja, kleinen Moment noch. Ne? Also es war, der Pöbel hat zu warten, wenn es da einen Interessenten für ein Fass gibt. So, das war so die Botschaft, die bei mir da ankam. Also Fasskäufer sind die absoluten Edelkunden. Ne? Und dann war es wirklich so, dass er verschwunden ist, kam wieder mit so einer Tüte von diesen kleinen Zapfhähnen. Ich dachte, das wären richtige Metallteile, aber es sind einfach nur so Kunststoffdinger, ganz einfache Verschlüsse. Klar, kriegt man kostenlos dazu. Und da hat er mir da so gezeigt, wie es so geht und mit dem Säckchen. Und es war wirklich so, wie als würde er mir da diesen SLS-AMG irgendwie vorführen. So kriegt man die Türen auf und das hat er auch noch. Ne? Also es war, man hat richtig gemerkt, für dieses Produkt brennt auch dieser Getränkemann. Ne? War ein junger Kerl und dann erzähle ich so. Und er guckt mich die ganze Zeit an und dachte so, okay, was ist mit? Ich dachte schon, warum guckt er mich so komisch an? Und irgendwann sagt er, bist du aus Norddeutschland? Was sollte das denn sein? Und ich dachte so innerlich, ja klar, ich bin auch mein Kleiner aus Friese. Ich dachte, ja, mein Gott, ne, klar, für den ist alles, was nicht bayerisch ist oder was vielleicht noch fränkisch oder so ist, ist alles Norddeutschland. Da habe ich ihm versucht zu erklären, ja, ich bin von der Mosel und hier und da. Da habe ich schon gesehen, wie sein Gehirn sich komplett verabschiedet. Das waren alles böhmische Dörfer für ihn. Anyway, und das war geil. Das war einfach so dieses Ding, dass wir dann über das Fass da philosophiert haben. Und er war richtig happy. Und als ich dann gesagt habe, cool, also in 6 Wochen oder so ist das, 2 Wochen vorher komme ich vorbei, dann hole ich so ein Fässchen ab. Und das war genial. Ne? Das war jetzt also wirklich wie so eine Auto-Vorbestellung, die man da getätigt hat. Also ich kann es nur jedem von euch empfehlen, wenn ihr in Bayern seid, ne, interessiert euch für ein Fässchen, ein 20 Liter Partyfässchen in Holzoptik von Augustiner. Ein Ding ist ja auch immer, mein Schwiegervater meint dann, oh, wir haben doch hier Zapfanlage mit Bitburger und Gott weiß was. Sag ich, das ist ja fürchterlich. Ne? Also ich war jetzt neulich, als ich in der Mosel war nochmal, und da haben die Leute da Stubbis getrunken. Also Stubbis sind 033 Bitburger. Von der Brauerei Bitburger, das ist ja, und also der Konzern möge es mir verzeihen, dass ich jetzt schlecht über deren Bier rede, aber das ist ja, das kannst du ja nicht saufen, das ist ja, also es ist ja wirklich, das ist ja, wenn man schon Alkohol trinkt und sagt, hey, ich berausche mich jetzt, warum dann mit so einem Pfützenwasser? Das ist wirklich widerlich. Ne? Deswegen, Augustiner ist wirklich ein ganz tolles Bier, ein helles, ganz tolle Stammwürze. Es ist einfach, da entwickelt sich was im Mund, das ist kräftig, das ist richtig schön würzig, gefällt mir sehr gut. Und das in einem Partyfass, mir geht richtig einer ab. Ich bin auch einer, der sich unheimlich Freude aus so künftigen Momenten raus generieren kann. Ne? Also ich freue mich jetzt schon, ich visualisiere das auch schon, wenn ich dieses Fass aus der Kühlung holen und da mit dem Holzhammer so 3-4 Mal. Ein guter Zapfmeister kann mit 3-4 Schlägen, ne, ist das Fass drin. Ne? Ist der Zapfhahn im Fass. Ne? Mit einem, das ist eher nicht möglich. Beim zweiten, da ist es dann drin. Beim dritten, ist es noch nicht ganz dicht. Und der vierte, der macht es dann richtig dicht, sodass es hält. Und ach, was ist das herrlich. Könnte ich stundenlang drüber sprechen. Aber wir haben ja noch ernste Themen zu besprechen. Unter anderem Verrückte im öffentlichen Raum. Neulich erzählte mir eine Kollegin, die fährt viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, was ich genau aus dem folgenden Grund versuche zu vermeiden, weil es sind viele Verrückte unterwegs. Ne? Generell, wenn Leute verrückt sind, ist erstmal tragisch, weil ja, man selbst ist vielleicht 5 Minuten in der S-Bahn mit den Leuten konfrontiert, sie selbst sind 24 Stunden mit sich konfrontiert. Das ist auch nicht viel geiler, im Gegenteil, das ist schrecklich. Also der größte Leidtragender einer Konfrontation mit einem Verrückten ist in erster Linie der Verrückte selbst. Aber trotzdem ist halt unangenehm. Ne? Man hat eine andere Agenda im Kopf, man will irgendwie im Kaufhof sich ein neues Päckchen CD-Rohlinge kaufen oder sich ein paar neue Manschettenknöpfe in der Stadt kaufen, wie auch immer. Und dann wird man konfrontiert mit Sachen, die einem den Plan durchkreuzen, die sich verrückt verhalten, die bescheuert unterwegs sind, die irgendwelche Sachen schreien, die einen anstarren oder die einen erst anstarren und wenn man zurückguckt, sagen, was starrst du mich denn so an? Also solche Leute. Und meine Kollegin war da mit einer Person konfrontiert, die folgenden Satz gesagt hat. Also meine Kollegin schilderte mir die ganze Situation so, dass sich eine sehr, sehr dünne junge Frau vor diese Person gesetzt hat. Also in der S-Bahn gibt es ja dann so Vierer-Kabinen, also so, ihr wisst ja, wie es ist, so Vierer-Sitzblöcke da. Zwei Bänke, die sich gegenüber stehen, und da hat sich dann eine sehr dünne Frau vor diese Frau, um die es jetzt geht, gesetzt, und irgendwann fing diese Frau an, Sachen zu sagen, die so mehr oder weniger aus dem Zusammenhang heraus waren. So, sie hat dann auch verschämt geguckt, die Person, die sich da hingesetzt hat. Und der Satz, der dann gefallen ist und der sich mehrfach wiederholte, ist wirklich so fantastisch, dass ich mir ihn direkt aufschreiben musste in meine App. Und ich habe sie mehrfach gefragt, meine Kollegin, sag ich, ist der Satz wirklich so gefallen? Und sie sagte, ja, der ist so gefallen. Und der Satz war folgendermaßen: Ich bin die Göttin Kalorie. Ich bin dein Kuchen, dein Arschloch und die Scheiße, die da rauskommt. Und der Satz kam immer wieder, immer wieder. Ich bin die Göttin Kalorie. Ich bin dein Kuchen, dein Arschloch und die Scheiße, die da rauskommt. Und ich habe wirklich über diesen Satz mehrere Tage philosophiert. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Ne? Also die Göttin Kalorie, ne? Ich bin dein Kuchen, dein Arschloch und die Scheiße, die da rauskommt. Es ist ein richtiger Satz, muss man mal so sagen. Ne? Also wenn die Göttin Kalorie Brennwert ist, ich habe mir noch vorgestellt, wie würde man auf so einem Fernseh-Event der 80er Jahre, wie würde man diesen Song, falls ein Song wäre, ich bin die Göttin Kalorie, wie würde man da den inszenieren und wie würde man die Göttin Kalorie auch darstellen, ne? Und da habe ich mir vorgestellt, wie so eine Frau hinten rauskommt, und ich glaube, so die Göttin Kalorie, die muss hinten Flammen irgendwie haben. Also dass sie musste hinter, wo der Engel vielleicht Engelsflügel hätte, muss sie Flammen haben, weil es ist ja ein Brennwert. Und genauso wie der Kuchen Brennwert ist, ist das Arschloch, hat theoretisch auch einen Brennwert, hat theoretisch auch Kalorien. Ne? Und auch die Scheiße, die da rauskommt, hat einen Brennwert. Also es ist ein faktisch richtiger Satz. Mein erster Verdacht war, hat diese Frau diesen Satz alleine sich irgendwie ausgedacht. Ich dachte, das ist irgendwie ein Schlagersong. Ich habe sofort irgendwie gegoogelt, Micky Krause, ich bin die Göttin Kalorie oder sowas. Das kann ja eigentlich nicht sein, dachte ich, ne? Und ich habe nichts gefunden dazu. Und dann dachte ich, das ist ja Wahnsinn. Dann ist da irgendwie eine Verrückte und die brüllt so einen genialen Satz einfach durch die S-Bahn. Sie war wahrscheinlich selbst getriggert von der dünnen Frau, die sich da ihr gegenübergesetzt hat in der S-Bahn. Sie war selber auch ein bisschen voluminöser. Und dann ging das da so weiter. Und irgendwann schaltete sich dann von hinten einer an: Ja, du bist doch nicht ganz dicht. Ja, halt das Maul. So, und dann kam irgendwie eins zum anderen. Also es ist dann da noch so ein bisschen eskaliert einfach. Und ja, worauf ich jetzt insgesamt hinaus will, ist Folgendes. Die Frage ist ja, wie reagieren wir auf so Verrückte? Wie stecken wir unseren persönlichen Raum ab? Und ich erlebe es da immer so, dass die meisten Menschen dann irgendwie so verschämt gucken und da will ich nichts mit zu tun haben, suchen sie Blickkontakt zu anderen, die gucken weg, jeder isoliert sich. Gerade so in Großstädten ist das ja permanent so. Leute sind ja abgekapselt, ne? Findet jeder irgendwie cool, in so einer hippen, asozialen Stadt zu wohnen, aber wenn es dann darum geht, das asozial auch irgendwie damit in Interaktion zu drehen, das will natürlich keiner. Da hat jeder irgendwie AirPods im Ohr, Bierflasche in der Hand, Sonnenbrille, Käppi runter, dieser ganze Scheiß, man kennt's. Ne? Und oft erzählen mir dann Leute so, dass sie da nicht wussten, was sie da tun sollten und dieses und jenes. Und das kann man auch eigentlich auf alle, was ich jetzt sage, auf alle Lebensbereiche übertragen, wo Leute grenzüberschreitend da sich verhalten. Ne? Ich hatte neulich dann auch mit einer Freundin darüber gesprochen, die, ja, die, wo dann irgend so ein komischer Vogel ihr einen Kuss auf die Schulter gegeben hat am Zebrastreifen und sie dann erstmal irgendwie perplex war oder sowas, weißt du? Und mit einer anderen Freundin hatte ich mal die Rede darüber, weiß ich, da war sie am Wühltisch im auch in der Stadt und dann kam ein Typ an und sagte, ja, du willst bestimmt auch einfach nur durchgebumst werden, oder? Sowas, ne? Also wirklich, wo Leute sich komplett asozial verhalten, das Schlimme ist, sie kommen ja mit der Scheiße meistens durch. Warum? Weil man so perplex ist und denkt, oh mein Gott, was passiert hier gerade? So. Und ich hatte da der Kollegin mit ihrem Kuss auf die Schulter gesagt, weil sie das lange beschäftigt hat. Ne? Sie hat den dann zurückgestoßen und gesagt, aber erst nach einer Zeit, weil sie erstmal perplex war, hat sie ihn dann weggestoßen und gesagt, ey, was fällt dir ein, du Arschloch, und beschimpft und gemacht und getan. Und dann ist ja die Frage, wie geht man damit um? Ne? Und ich glaube, oder ich habe mich auch schon oft in Situationen erlebt, wo ich dann so perplex war und nicht direkt wusste, oh mein Gott, und man kennt es ja, so die Schlagfertigkeit ist ja dann erst immer, ne, 5 Minuten später irgendwie da. Das ist ja so der Klassiker. Und mir hilft, wenn ich mir vorher in solchen Situationen vorstelle, wie reagiere ich, wenn was passiert? Sowas. Zum Beispiel, bestes Beispiel wäre, der persönliche Raum wird überschritten. Also, wenn jetzt jemand einfach so in mein Umfeld von einem Meter hinein stolpert und da gibt es dann irgendwelche bescheuerten Antänzer oder Umarmleute oder Leute, die irgendwie da rein funken und irgendwas vorhaben, was sich einem nicht erschließt. So. Und ich bin da der Auffassung, wenn diejenigen dann irgendwie ja, Schaden davon tragen, dann ist es so, dann wissen sie es fürs nächste Mal. Aber ich habe für mich klar, wer in diesen Meter reintritt, der muss mit Repressalien irgendeiner Art rechnen. Ich hatte es auch schon mal, das stimmt. Es gab schon so mehrere Situationen, wo ich auch perplex war. Zum Beispiel hat mich mal eine Frau in der Fußgängerzone angesprungen. Da war die Situation aber vorher schon irgendwie so klar, dass es klar war, die ist da mit ihren Mädels unterwegs und da geht es jetzt hier irgendwie um eine Mutprobe oder was weiß ich, um irgendeinen Scheiß und es war nur Gekicher und Gemache. Da war mir klar, die klaut mir jetzt nicht mein Portemonnaie oder sowas. Ne? Und ist ja logisch, da würde auch keiner irgendwie reinhauen oder sonst was. Aber man hat ja in dem Moment schon ein gutes Gefühl dafür, was geht jetzt hier gerade ab. So, und ich finde, man kann sich da in ruhigen Momenten auch mal klar werden, hey, was sind denn eigentlich meine persönlichen Grenzen? Will ich, dass mich jemand ungefragt anfasst oder sowas? Ne? Will ich, dass jemand mir zu nahe kommt? So. Will ich, dass jemand dieses und jenes zu mir sagt? So. Und was tue ich, wenn ich das nicht will und es passiert trotzdem? Und das ist eigentlich sowas, wenn man das mal in einem ruhigen Moment für sich klar hat, und vielleicht dann, gerade als Frau, ich glaube, als Frau ist das echt eine größere Nummer, wenn man da irgendwie als zierliche kleine Person teilweise da draußen rumläuft und ja, wirklich so die Gefahren hinter jeder Ecke irgendwie vermutet, dass man sich mal genau klar macht, was mache ich, wenn die und die Situation eintritt und zur Not das auch irgendwie mit einem Freund oder sonst was mal durchspielt, dass man da Sicherheit und Klarheit hat, weil ich glaube, die meisten kommen mit so einer asozialen dummen Scheiße durch, weil die Leute perplex sind und damit einfach nicht rechnen und dann auch nicht ihre eigenen Werte klar haben, was will ich nicht und ja, Und dann kommt es dazu. Und ich glaube, es ist echt ratsam, mal da zu überlegen, hey, wo sind denn meine Grenzen, wo sind meine Triggerpunkte und wie auf welche Art und Weise kann ich mich zur Wehr setzen, wenn diese Grenze überschritten wird. Ich finde zum Beispiel, dass auf keinen Fall unter irgendwelchen Umständen gerechtfertigt ist, ja, ungefragt irgendwie eine fremde Frau anzufassen im öffentlichen Raum. Fremden Mann auch nicht. So, und da muss, wenn jemand das tut, ja, dann muss er damit rechnen, dass er irgendwas abkriegt. Und was, ja, das ist dann die Frage, ne? Also ich glaube, ja, also in dem Fall da von diesem hier, ich gebe mal ein Küsschen auf die Schulter, hätte dem eine Portion Pfefferspray im Gesicht wirklich nicht geschadet. Ne? Also damit muss ich rechnen. Also dann ist es halt, wenn sich da draußen die Leute verhalten wie die letzten Tiere, dann müssen die auch irgendwie konditioniert werden auf diese Art und Weise. Weil ich glaube, das hatte ich auch schon mal dieses Thema hier im Podcast. Weil am Ende des Tages ist es so, dass diese Norm immer weiter zurückgesetzt wird und nachher ist es irgendwie völlig normal. Ey, mein Gott, ich kam noch 5-mal damit durch. Jetzt gebe ich hier irgendwie Küsschen auf die Schulter, wenn ich am Zebrastreifen irgendwie stehe. Was soll diese Scheiße? Und jetzt gehen wir mal dahinter, was ist denn da los bei den Leuten? Ne? Also es gibt da draußen wirklich unempathische Idioten. So. Und ich habe oft den Eindruck, dass gerade Frauen so in diesem Modus unterwegs sind. Hey, ich bin so ein braves Mädchen und ja, ich sage zu allem Ja und Amen und so weiter und so fort. Ne? Das ist vielleicht auch immer so ein bisschen, ah ja, ich bin hier irgendwie Papis Liebling und keine Ahnung was. Und ganz viele Frauen in meinem Umfeld, die mussten sich das hart erarbeiten, dass die Welt da draußen dass man sich anders geben muss in dieser Welt da draußen, um nicht ständig grenzüberschreitendes Verhalten zu erleben. Könnt ihr gerne, wenn ihr da Frauen seid, mal drüber referieren oder mir mal eine E-Mail schreiben, was ihr da alles so mitmachen musstet. Mir haben Frauen schon dann Storys erzählt, wo ich wirklich dachte, das kann ich fast nicht glauben. So, ne? Und das ist dann ein Prozess, ne? Wo man irgendwie sich überlegen muss, ja, will ich jetzt irgendwie immer so eine dämliche Beistelllampe sein, die zu allem Ja und Amen sagt und rege mich dann darüber auf, dass Leute grenzüberschreitendes Verhalten mir gegenüber an den Tag legen, oder überlege ich mir einfach mal im ruhigen Moment, wo sind hier meine Grenzen und was tue ich, wenn die letztendlich überschritten werden. Ne? Und das ist so eine Geschichte, die, glaube ich, ein Riesenthema ist. Ne? Also Schlagfertigkeit, wann mache ich mich bemerkbar, wo sind meine eigenen Grenzen. Und ich glaube, damit muss man sich auseinandersetzen. Ne? Also da interessiert mich jetzt, je länger ich drüber nachdenke, interessieren mich da eure Storys. Also wenn ihr da Frauen seid oder auch Männer, die da irgendwie grenzüberschreitendes Verhalten erlebt haben und im ersten Moment perplex waren und im zweiten Moment dann sich geärgert haben, oh mein Gott, hätte ich doch dieses oder jenes gemacht, schreibt mir da mal gerne. Das Ding ist, genau diese Regel lässt sich weiterspinnen, auch so im Kommunikationsbereich. Ne? Lebe ich es auch ganz oft, dass die Leute sich erst im Dialog ihrer eigenen Grenzen bewusst werden und dann feststellen, oh mein Scheiße, jetzt hat er irgendwie eine Grenze überschritten oder dies und jenes und mir war's in dem Moment gar nicht klar. Und was ich da ganz oft erlebe, ist so diese umgekehrte Regel, das habe ich glaube ich auch schon öfter im Podcast so erwähnt, ist von einem meiner besten Kumpels so ein Satz, ist immer freundlich im Ton, aber hart in der Sache. Wir machen es sau oft umgekehrt. Ne? Wir sind immer freundlich im Ton, freundlich im Ton, freundlich im Ton. Dann denken wir müssen auch irgendwie freundlich in der Sache und ja nicht übergriffig da sein und ja nicht unseren Standpunkt klar machen und ja nicht dem anderen irgendwie sachlich entgegentreten oder irgendwie eine Geschichte, die er für gut findet, irgendwie dagegen argumentieren oder sonst was. Das heißt also, wir sind freundlich im Ton und viel zu weich in der Sache und auf einmal platzt, das erlebe ich auch vermehrt bei Frauen so, dass das so der Fall ist, dann platzt der Kragen und dann wird man unfreundlich im Ton und ist aber immer noch weich in der Sache. Ne? So, weiß ich jetzt kein aktuelles Beispiel für, aber vielleicht findet ihr eins aus eurem direkten Umfeld. Ganz, ganz oft erlebe ich das. Und dann ist damit überhaupt nichts gewonnen, weil man hat in der Sache seine Grenze nicht klar gemacht oder seinen Standpunkt, wenn es jetzt um irgendwelche beruflichen Dinge geht oder sonst was oder auch im Privaten. Und man wurde übergangen und hat sich eigentlich nur dadurch rausgerissen irgendwie, dass man auch die Grenze des anderen übertreten hat, indem man selbst unfreundlich war. Und das ist sowas, wo ich immer denke, warum? Also warum? Und auch da lässt sich das anwenden. Ne? Da, wo man vorher sich die Grenzen klar gemacht hat, kann man sich auch hier in der Kommunikation oder je Sachthema bewusst machen, was sind da für mich die Sachen, die auf jeden Fall rein müssen. Nehmen wir jetzt mal im beruflichen Kontext, ihr seid da irgendwie in so einem Projekt. Was ist euch wichtig? Warum? Ja, warum legt ihr da Energie rein und was wollt ihr dann unbedingt umgesetzt haben? Was ist euch da wichtig? Ne? Und dann steckt ihr da Dinge ab. Das ist verhandelbar und das hier ist nicht verhandelbar. Aber die Kommunikation darüber muss immer freundlich sein. So. Und was ich dann oft erlebe ist, das wird noch aufgegeben, dann wird das noch aufgegeben, aber immer schön freundlich, immer schön nett und irgendwann platzt dann der Kragen. Und damit ist keinem geholfen. Ne? Und das ist einfach mal im ruhigen Moment sich hinsetzen und sich überlegen, was will ich denn eigentlich? Wo sind meine Grenzen? Wie soll mein Chef mit mir umgehen? Was erlaube ich den Mitarbeitern? Wo ist Schluss? Wo ziehe ich die Grenze? Und wenn diese Grenzen überschritten werden, freundlich darauf hinweisen und sagen, nee, aus dem und dem Grund existiert hier diese und jene Grenze, bitte haltet euch da dran. Punkt. Und das ist so viel Gold wert, weil dahinter, dass man es nicht so macht, dahinter stecken Fehlannahmen darüber, wie man miteinander umgehen muss. Und oftmals ist so die Grundannahme, wir müssen uns immer einig sein, also Auseinandersetzungen in der Sache sind auch immer persönlicher Natur, man heftet an den eigenen Ideen an, das heißt, Kritik auf der Sachebene ist auch immer Kritik an der Person, an der irgendwelchen anderen Eigenschaften der Person und so weiter. Das ist hochproblematisch und aus solchen Situationen erlebe ich es immer wieder, da wird sehr, 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 sehr viel Energie verschwendet. Ja, anyway, ich habe noch ein paar Wortbeiträge von euch. So, mein lieber Hörer Stefan hat nämlich über seine Alleinsein-Erfahrung gesprochen. Ihr erinnert euch, Alleinsein, das war so Thema vor 3, 4 Solo-Folgen oder sowas, wo es darum ging, challengen wir uns vielleicht mal in der einen oder anderen Situation, gehen wir gezielt ins Alleinsein hinein und setzen uns dem aus. Und was resultiert dann daraus? Oder ist vielleicht Wachstum auch immer nur irgendwie im Spiegel mit anderen möglich und nötig? Und gibt es da unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die vielleicht das eine oder eher das andere bevorzugen oder auch daran wachsen oder nicht? Und Stefan hat übrigens diese Woche in der Telegram-Gruppe so ein geiles, wie nennen sich diese Mad Libs, das ist so eine App, wo man so Synchronisationen darüber machen kann. Er hat zum Thema Saunaaufguss von der letzten Solo-Folge hat er ein richtig geiles Mad Libs gemacht. Vielen, vielen Dank, Stefan, dass du da immer so kreativ bist. Ich habe mich echt tot gelacht. Er schreibt, meine erste Alleinsein-Erfahrung hatte ich vor 3 Jahren, wo ich erstmal 2 Tage allein wandern war. Am Anfang noch völlig verloren mit mir und meinen Gedanken. Was mache ich eigentlich hier? Kam am 2. Tag der erste Aha-Moment. Ich erkannte, dass ich mich nach niemandem richten muss. Ich kann so schnell wandern, wie ich will. Ich kann Pause machen, wann ich will. Letztes Jahr habe ich erstmals bei meinem 2,5-wöchigen Urlaub alleine unterwegs und habe die Hälfte der Zeit auch alleine verbracht. Das war wirklich eine neue Erfahrung und ich fand es auch meistens gut. Habe Wanderungen gemacht, mir ein E-Bike geliehen und so weiter. Insbesondere, wenn ich mich dann in einem Setting befand, was gerade im Urlaub eher auf Zweisamkeit ausgelegt ist, fühlte ich mich noch immer etwas merkwürdig. als ich im Steak-Restaurant saß und der Kellner noch die Kerze angezündet hat, zum Beispiel. Das ist sehr gut, ja. Insgesamt habe ich aber viel Positives daraus mitgenommen, eine Woche allein unterwegs gewesen zu sein. Das, was du mit den Restaurants Besuch schreibst, kenne ich nicht nur aus dem Urlaub, sondern auch so. Wenn ich essen gehe und meine Begleitung zur Toilette geht, greife ich oft zum Smartphone. Das gewöhne ich mir mittlerweile ab. Ich trainiere es mir quasi an, in der Situation einfach mal den Blick durch die Gegend schweifen zu lassen, als immer dieses in dieses blöde Ding zu klotzen. Ja, das geil. Wer Stefan kennt, der kann sich die Situation aber auch so geil vorstellen, dass dann noch die Kerze im Steak-Restaurant angezündet wird. Und ja, das ist so. Und vor allen Dingen, wir interpretieren ja dann auch durch unser eigenes Unwohlsein sehr viel in die Blicke der anderen hinein. Ne? Vielleicht denken da Leute eher, ach krass, da ist irgendwie einer auf Geschäftsreise oder sonst was. Aber wir denken, oh mein Gott, was denken die Leute nur, was ich für ein bemitleidenswerter Kerl bin, der hier alleine sitzt und so weiter. Und genau, auch dieses Smartphone einfach weglassen. Ne? Also es ist, ja, ich glaube, so Leute, die dann zum Smartphone greifen, die denken, oh, der Außenzuspruch ist, oh, derjenige ist aber sehr beschäftigt oder sonst was. Ich würde eher denken, oh, ich fände es cooler, wenn er jetzt ohne Smartphone da sitzen würde, weil es würde irgendwie zeigen, ey, er ist cool mit sich und braucht jetzt nicht noch irgendwie so ein Ding im Außen, um irgendwie die Zeit rumzukriegen oder Gott weiß was. Ne? Also es ist so, ich denke da auch, Smartphones das neue Rauchen, definitiv. Genau, also das, woran sich misst, hey, wie diszipliniert bin ich denn eigentlich und wie kann ich denn auch mal mit einem Moment einfach sein, ohne mich einem Reiz letztendlich auszusetzen. Ne? Genau, Alex schreibt noch genau zu dem Thema, was Alleinsein angeht. Ich kann mich sehr gut mit mir selbst beschäftigen oder auch einfach nichts tun. Zum Beispiel allein in die Natur gehen, einfach da sein und beobachten. Was mir gar nicht so bewusst und über das ich jetzt erst nachdenke, alleine im Café sitzen habe ich noch nie gemacht, abgesehen von Dienstreisen. In meinem Kopfkino finde ich es schon komisch, jetzt in die Stadt zu gehen und alleine im Café zu sitzen. Vielleicht sollte ich es mal probieren. Ansonsten brauche ich viel Zeit für mich. Nach einem Wochenende in Gesellschaft habe ich einen starken Drang, einfach Zeit nur für mich zu haben. Mit was ich lange ein Unwohlsein hatte, war es, alleine in eine neue Gruppe zu kommen, zum Beispiel der Wechsel zu der Schule, neuer Sportverein und so weiter. Als Jugendlicher war das schlimm. Heute geht es ganz gut. Wahrscheinlich weil ich mich über verschiedene Situationen daran gewöhnt habe. Als Kind habe ich Telefonieren mit Fremden gehasst. Da lief es dann später ähnlich über Gewöhnung. Ja, das ist, wir haben das noch, das fällt mir gerade dazu ein, wir haben das auf der Schule geübt und gelernt, wie rufe ich irgendwo an? Oh Gott, Benni erzählt von der Hauptschule, es war wirklich so. Es war unglaublich, ich weiß es, als wäre es gestern gewesen. Wir wurden dann, sind ins Lehrerzimmer gegangen oder im Sekretariat, vorher so im Vorbüro. Und da mussten wir irgendwie jemanden anrufen. Ich glaube sogar, wir mussten eine Party irgendwie selbst organisieren oder irgendwie ein Fest oder irgendwas war da. Und ich fand das geil. Das waren lebenspraktische Geschichten, wo klar ist, alles klar, das musst du können, also lernen wir das mal. Ich denke, das findet auf dem Gymnasium nicht so statt, weil da es ja eine reine Beschulung ist und Hauptschule auch so immer ein bisschen so ist, naja komm, wer weiß, wer bei denen zu Hause das Sagen hat, dann bringen wir denen doch so die lebenspraktischen Sachen vielleicht auch noch gleich in einem mit bei. Und das ist dann ganz im Extrem, ist das ja so, wie der Lehrer da in den Klassenlehrer von so einer 9. Klasse da irgendwie in Berlin in so einem Problemviertel, den im Abschlussjahr beigebracht hat, einen Hartz-IV-Antrag auszufüllen und Gott weiß was, ne? Unglaublich. Anyway, weil er gesagt hat, das ist halt so die Perspektive von den Leuten und ja, dann bringe ich das denen halt jetzt einfach bei. So, okay. So was. Oh Mann, irre. Naja. Da können wir vielleicht auch mal eine Diskussion drüber machen, ob das förderlich ist oder eher nicht. Also ich kann der Position was abgewinnen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, oh mein Gott, ist das so, oh, schwieriges Thema. Da muss ich mal länger drüber nachdenken, ob das so cool ist oder nicht. Die Doku findet ihr auch auf YouTube, hundertprozentig irgendwo. Kann ja mal einer raussuchen und verlinken. Genau. Und dann saßen wir da und mir ist es relativ leicht gefallen, wenn ich einfach schon früh irgendwie telefoniert habe oder sowas. Aber da gab es dann Schüler, die haben sich vorher diesen Text, der so als Standardtext galt, was ist, wenn ich irgendwo anrufe, die haben die vorgelesen. Und das war ein Moment, wo ich wirklich richtig mich fremd geschämt habe, weil wir waren dann in so einer kleinen Gruppe da in diesem Sekretariat im Vorzimmer und einer las dann wirklich den Text so vor. Ja, hallo, mein Name ist und wir sind von der Klasse 7b und möchten ein und also es war, also ich dachte da in dem Moment, oh mein Gott, was denken jetzt die Tussi, die da auf der anderen Seite von der Leitung ist, ne? Also unglaublich. Anyway. So, Freunde, jetzt lass mich hier abschließen, noch im Service-Sektor. Es ist ja hier beim öffentlichen Rundfunk. Da gab es in den letzten 10 Minuten auch immer so ein Service-Punkt. Lasst mich euch noch erklären, wenn ihr 3 Tage nach Südtirol fahrt, wie ich jetzt ein Wochenende vor mir habe, Freitag, Samstag, Sonntag, ich gebe euch jetzt beste Tipps, wirklich, die ich ganz handverlesen mir selbst raussortiert habe. Viele Weingüter, die ihr hört, die habe ich porträtiert gehört in dem Podcast, den empfehle ich euch auch mal, Winzer Talk, das ist von dem Blog wein-verstehen.de. Könnt ihr euch mal reinziehen. Ganz viele Weingüter werden da porträtiert und Südtirol, ganz, also bestimmt 7, 8 Weingüter und viele von denen besuche ich jetzt. Also wir kommen an, die ganz tolle Ferienwohnung, wer genau das wissen möchte, dem kann ich das mal empfehlen. Schreibt mir einfach dann privat, das sage ich jetzt hier nicht, sonst wohnt da noch einer über mir jetzt am Wochenende. Genau, also das kann ich euch gerne sagen, wenn ihr mich anschreibt. Wir kommen dann an, Freitagabend, und diese Ferienwohnung ist auch in einem Weingut. Sie haben 3 wunderbare Ferienwohnungen. Man macht dann eine Kellerbesichtigung und bekommt die Weine erklärt und so weiter. Also es ist ganz fantastisch. Abends, wenn man noch Zeit hat, kann man in die Bar Grifoncino gehen. Das ist in Bozen eine ganz, ganz exzellente Bar mit wirklich ganz tollen Drinks und wirklich, ja, traditionell alte Schule, die Drinks, also absolute Empfehlung. Dann Samstag, da machen wir eine Weinstraßentour und jetzt sage ich euch mal ein paar Punkte, die ihr da unbedingt abklappern müsst. Ihr müsst euch vorstellen, die Weinstraße, die geht, weiß nicht, ob die jetzt in Bozen anfängt oder vorher aufhört. Wir fahren die Weinstraße jedenfalls von Bozen runter nach Markreid. Und das sind vielleicht 30, 40 Kilometer oder sowas. Und auf der Strecke kann man unendlich viele Sachen machen. Zum Beispiel, ihr macht einen Stop am Kalterer See. Das ist fantastisch. Da gibt es ein Café direkt am Freibad, also da, wo man halt in den See dann reingehen kann. Man sitzt wunderschön. Man kann nach dem Café noch einfach reinspringen und dann wieder ab geht's zurück. Dann kann man die Rastenbachklamm wandern. Das ist eine 3-stündige Wanderung. Auch in der Nähe vom Kalterer See, ein bisschen abseits. Und dann könnt ihr die Kellerei Kaltern besuchen. Da habe ich auch eine Weinempfehlung für euch. Kauft euch von dieser Kälterei in Kaltern den Kerner. Die Empfehlung habe ich selbst bekommen, auch aus einem Weinpodcast. Dann könnt ihr, lasst mich überlegen, weiter nach Tramin. Tramin gilt so als Heimat der Rebsorte Gewürztraminer. Man weiß heute, er kommt nicht wirklich daher, aber es gibt sehr viel davon dort. Und ihr könnt dann in die Kellerei Tramin gehen. Da gibt es wunderbare Führungen von 15 bis 25 Euro mit Verköstigung. Je nachdem, welche Qualitätsstufe ihr beim Wein wollt und wie viel Weine ihr wollt, ist das preislich ein bisschen anders. Das könnt ihr machen, also wirklich da auch den Treminum Gewürztraminer mal probieren. Der hat 97 Parker-Punkte, ganz fantastischer Wein. Ich habe ihn selbst noch nicht probiert, werde es jetzt an dem Wochenende tun. Dann könnt ihr in Tramin noch in die Villa Rasselhof, geht da mal auf buschenschank.it. Ist ein ganz, ganz tolles Weingut und ganz kleines Weingut mit einem tollen Ausschank, Straußwirtschaft, sagt man in der Mosel dazu. Ich glaube, dann Buschenschank heißt das in Südtirol. Genau. Dann geht es weiter nach Markreit, da das Weingut Alois Lageda. Da gibt es verschiedene Orte, wo man den Wein probieren kann. Samstags leider nur in dieser Vineria Paradise. Das ist ein Restaurant. Man bekommt aber auch alle Weine. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Theke gibt, wo man nur Wein verköstigen kann oder sowas. Auch das könnt ihr euch reinziehen. Und wenn ihr schon mal in Markreit seid, dann schaut euch noch die älteste Hausrebe Südtirols an. Sowas liebe ich. Also sowas Roadtrip-mäßige Geschichten liebe ich. Dann Sonntag in jedem Fall, und das empfehle ich wirklich jedem, geht in Bozen ins Ötzi-Museum. Es ist unglaublich, sich einen alten Mann anzuschauen. Haben wir auch hier schon im Podcast thematisiert. Werde ich wieder machen. Dann eine Wanderung rund um Bozen. Wir werden mit der Rittner Seilbahn nach Oberbozen fahren. Und da gibt es dann auch die Rittner Erdpyramiden. Das sind ja so ganz außergewöhnliche Gesteins- oder Erdformationen, die ihr euch da angucken kann. Da gibt es eine wunderschöne Rundwanderung. Ja, Schloss Runkelstein wäre auch noch sehenswert. Das kann man sich dann noch reinziehen. Und was am Wochenende leider geschlossen ist, weshalb wir am Montagvormittag da hinfahren werden, das ist die Skywine, der Skywine Pavillon vom Weingut Loacker. Und das ist auch in Bozen. Das müsst ihr euch wirklich mal reinziehen. Über einen fantastischen Ausguck über die ganze Stadt in Bozen. Und da kann man dann schöne Weine schnabulieren. Also es ist wirklich, wirklich fantastisch. Ja, exakt. Also ich hoffe, dass ihr werdet da auch mal hinfahren. Südtirol ist wirklich zu meiner dritten Heimat jetzt geworden. Ich liebe das da und die Weinstraße ist einfach nur fantastisch. Es ist einfach nur wunderschön. Und gerade auch im Herbst, wenn es hier ein bisschen dunkler und kälter wird, dann ist das ganz, ganz ideal. Genau, also ihr könnt jetzt noch weiter, auf Patreon habe ich diese Woche eine Folge gemacht über, wie ich wieder mich motiviert habe zu laufen oder gezielter zu laufen, wie man da einen Laufplan machen kann, dass man irgendwie auch schneller wird und besser wird und wie ich ein Stück weit die Ernährung umgestellt habe, um nochmal ein paar Kilos, die in den letzten Weinmonaten so dazugekommen sind, mir abzutrainieren. Also zieht euch das gerne an, rein auf patreon.com/benspricht-podcast und supportet mich da mit $5 oder auch mehr im Monat. Vielen, vielen Dank für alle, die das schon tun. Und jetzt genießt den Sonntag. Ich bin, wenn ihr das hört, in Südtirol und habt eine wunderschöne Zeit und ihr genießt eure. Bis dann. Bleibt geil. Ciao. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly. Can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did.
killing me slowly.